Ja, als Redner fragt man sich ja dann zunächst immer, warum wird man ausgesucht zu dem oder jenem Thema? Wofür schlägt dein Herz? Wer macht dein Leben oder was macht dein Leben zum Abenteuer? Vielleicht haben sie den Bernd Lutz und mich ausgesucht, weil sie gedacht haben, das sind die zwei größten Abenteurer, die wir hier haben in unserem Werk. Und ich schätze es jetzt mal so ein, dass es wahrscheinlich der Grund war. Wer jetzt vielleicht ein bisschen auf Abenteuer hofft, wird bei mir ein bisschen enttäuscht werden. Vielleicht beim Bernd nachher ein bisschen was aus der Abenteuerschiene. Ich hätte jetzt gern mit einem Lied begonnen, aber hier ist technisch immer ein bisschen problematisch. Manches, hier sind wir etwas limitiert. Deshalb lese ich den Liedtext, um den geht es eigentlich vor. Ihr kennt vielleicht alle dieses Lied von Silbermond, wofür? Sag, was ist dein größtes Glück? Wie weit würdest du gehen, damit es hält? Ans Ende der Welt? Für wen stellst du dich in den Sturm? Wofür würdest du alles hier riskieren? Wofür bist du hier? Sag, was ist dein größtes Glück? Wie weit würdest du gehen, damit es hält? Ans Ende der Welt? Für wen würdest du durchs Feuer gehen? Für wen würdest du alles hier riskieren? Wofür bist du hier? Wofür bist du hier? Ja, wofür schlägt dein Herz? Dahinter steckt letztlich die Frage, was ist dir in deinem Leben wichtig? Was ist es, das dich bewegt, das, wofür du lebst? Also es geht um die Frage, welchen Sinn hat mein Leben? Jesus formulierte es einmal so in Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Da sagte er, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Als vor einiger Zeit ein Prachtexemplar eines weißen Trüffels gefunden wurde und anschließend für sage und schreibe 40.000 Dollar versteigert wurde, stellte ihn sein neuer Besitzer in seinem Edelrestaurant in New York zur Schau. Schon nach wenigen Tagen begann das edle Stück zu schimmeln. Und es trat genau das ein, was Jesus hier schon gut auf den Punkt gebracht hatte. Alle Schätze dieser Welt, mögen sie noch so wertvoll und kostbar sein, sind der Vergänglichkeit unterworfen und letztlich auch immer wieder von Diebstahl bedroht. Und dennoch üben Schätze eine extreme Faszination auf uns Menschen aus. Es gibt Schatzsucher bis heute. Im Moment sind welche fündig geworden. Auch an der Küste vor Kolumbien hat man ein gesunkenes Schiff aus dem 16. Jahrhundert gefunden, das einen Goldschatz an Bord hat. Und der Goldschatz wird auf 17 Milliarden Euro beziffert. Also auch heute kann man noch große Schätze bergen. Und dann sagt Jesus, keine Schätze sammeln auf Erden. Also keine Aktien, kein Konto, nicht mal Geld unterm Kopfkissen. Noch nicht mal vielleicht ein paar ethisch einwandfreie Aktien einer Solarstrom AG. Ja, sollen wir jetzt radikal auf allen Besitz verzichten? So nach dem Motto, wer nichts hat, kann nichts verlieren. Müssen wir uns jetzt schlecht fühlen wegen unseres Wohlstandes hier? Ob bescheiden oder ganz ordentlich? Und stattdessen Schätze im Himmel sammeln, virtuell, im Jenseits und für irgendwann dann. Ich denke nicht, dass Jesus das so gemeint hat. Natürlich dürfen wir unser Leben sichern. Wir dürfen uns auch etwas leisten. Besitz an sich ist nichts Schlechtes. Nur wenn es nur um den egoistischen Selbstzweck geht, um das Anhäufen von Gütern und Geld, um immer mehr zu haben, womöglich auf Kosten anderer, das sieht Jesus problematisch. Es geht eben nicht darum, seine ganze Kraft, das ganze Streben darauf zu verwenden, Hauptsache selbst glücklich und zufrieden zu sein, sondern zu tun, was Gott von uns haben möchte. Jesus hat einmal einem jungen Mann gesagt, verkaufe deinen Besitz, schenke das Geld den Armen und dann folge mir nach. Er hat das nicht gesagt, weil Reichtum an sich etwas Schlechtes ist, sondern weil diesem jungen Mann der Reichtum im Wege stand. Im Wege, um Jesus nachzufolgen. Das Herz des jungen Mannes hing daran. Darum war er nicht frei. Er war nicht frei zu entscheiden. Er war nicht frei, Gott über alle Dinge zu lieben und Jesus nachzufolgen. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Egal wie viel du letztlich besitzt, ob dein Kontostand groß oder klein ist, ob du dich selber für reich oder arm hältst, ob du vielleicht nur gerade so hinkommst mit dem, was dir zur Verfügung steht. Die Frage gilt jedem. Woran hängt dein Herz? Oder anders gesagt, was steht dir im Wege, wenn es um bedingungslose Nachfolge Jesu geht? Für mich persönlich waren lange Zeit das Motorrad und die Zugehörigkeit zu einer Clique das, woran mein Herz hing. Das, wofür ich lebte. Der Geschwindigkeitsrausch und das Zugehörigkeitsgefühl waren mir wichtiger als Jesus. Erst durch 2 schwere Motorradunfälle wurde mir dies klar. Beim 2. Unfall, bei dem ich 5 Autos beschädigte, jedoch wie durch ein Wunder selbst unverletzt blieb und wo ich alles wie ein Unbeteiligter in dem Film miterlebte, wurde mir noch an der Unfallstelle klar, was ein großer Missionar Jim Elliot einmal sagte. Wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht. Es besitzt dich. Das Motorrad hatte mich besessen, nicht ich das Motorrad. Ich möchte euch ein paar kurze Augenblicke Zeit geben. Nehmt einfach eure rechte oder linke Hand und fühlt mal euren Puls. Das ist nämlich euer Herzschlag. Und dann überlegt euch mal oder macht euch mal Gedanken. Wofür schlägt euer Herz? Im Moment schlägt es natürlich, um euren Körper zu erhalten. Aber was ist dir lieb und wertvoll? Und dann damit verbunden, was könntest du von dem, was dir lieb und wertvoll ist, weggeben? Besitzt du es oder besitzt es dich? Unser Herz braucht etwas, das uns wichtig ist, wofür wir leben können. Doch es ist wichtig, sich bewusst zu machen, woran man sein Herz hängt und an wen man es letztlich verschenkt. Der große weise König Salomo, von ihm ist ein Ratschlag überliefert in Sprüche 4, Vers 23. Da heißt es, mehr als alles behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Denn am Ende steht die Aussage Jesu, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Was dir wichtig ist, dafür wirst du dich einsetzen. Da, wo dein Schatz ist, dafür, wo du dein Geld ausgibst oder deine Zeit einsetzt, da ist auch dein Herz. So einfach. Sind es die neuesten PC-Spiele? Vielleicht dein Hobby? Dein Auto? Dein Styling? Bei Frauen ist mir nicht ganz so viel eingefallen. Deine Freunde? Oder whatever. Ja, wo mein Schatz ist, da ist meine Aufmerksamkeit, mein ganzes Interesse. Ja, da bin ich zu Hause. Wo ist dein Herz zu Hause? Schätze im Himmel lassen mich ganz und gar bei Gott sein. Schätze im Himmel sammeln, das heißt, mich leiden zu lassen und auszurichten auf Gott und seine Gerechtigkeit. Es wird mich weniger empfindlich machen, weniger ängstlich gegenüber dem, was mir im Lauf des Lebens hier begegnen wird oder widerfährt. Natürlich gibt es weiterhin Schmerz und Trauer in unserem Leben, auch vielleicht mal Zeiten der Hoffnungslosigkeit. Aber mit der Ahnung davon, dass es einen geborgenen Ort bei Gott gibt, an dem mein Schatz ist, kann es leichter sein, darin eben nicht das Ende zu sehen, sondern ich habe eine Perspektive, eine Hoffnung. Und im Verlust von materiellen Dingen, also von Schätzen dieser Welt, schon ganz gewiss nicht. Es ist nur Geld oder nur materielle Dinge, die sowieso irgendwann vergehen. Wenn mein Schatz bei Gott ist, dann ist dort mein Herz. Dort möchte ich zu Hause sein. Und dann verschieben sich die Prioritäten in meinem Leben. Dann wird anderes wichtiger und wesentlich. Und sich mit dem ganzen Herzen bei Gott zu wissen, macht es leicht, sich auf anderes auszurichten, als der Zwang, nach immer mehr haben zu müssen, immer mehr haben wollen, immer schneller, immer höher, immer weiter. Es fällt uns ja nicht immer jeden Tag leicht und nicht jeder Tag ist so süß wie Zuckerwatte. Aber diese grundsätzliche Perspektivänderung macht doch einen gravierenden Unterschied auf mein Leben aus. Wer Schätze auf Erden sammelt, nach Reichtum strebt und anhäuft, der wird davon bestimmt sein. Denn Reichtum soll ja nicht nur angehäuft werden und erlangt werden, sondern Reichtum hat eine gewisse Eigendynamik und muss scheinbar ständig vermehrt werden. Dann muss er natürlich gesichert gegen Verlust werden, deshalb braucht man dann Tresore, hohe Zäune, Alarmanlagen, Versicherungen. All das ist ein Ausdruck unserer Verlustangst. Welche ängstliche und verunsicherte Art, so durchs Leben zu gehen. Schätze im Himmel künden davon, dass es mehr gibt als das, was uns so stark oft beschäftigt und ängstigt. Neben dem panischen Blick auf fallende Börsenkurse steht dann die Gewissheit, dass uns diesen Schatz im Himmel niemand nehmen kann und der von keinen äußeren Einflüssen bedroht sein wird. Unser Herz ist fähig, sich an Dinge zu hängen, die so anfällig und leicht entwendbar sind. Deshalb sollen wir uns immer wieder vor Gott prüfen. Dazu ermuntert uns dieses Wort Jesu, wem unser Herz wirklich gehört. Gehört es uneingeschränkt Gott? Dann können wir sicher sein, dass Gott uns zur Seite steht, so wie in Jakobus 4, 5 geschrieben steht, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen beizustehen, die mit ungeteilten Herzen ihm anhängen. Daher kommt auch das Wort Anhänger. Anhänger von jemand sein. Anhänger von Jesus zu sein. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard sagte einmal, Jesus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Bewunderer betrachten Jesus als Vorbild, als jemand, zu dem sie aufschauen. Sie fragen sich, was Jesus für ihr Leben bedeutet, also ihnen bringen kann. Nachfolger fragen sich, was sie geben können für den, dem sie jetzt nachfolgen. Und das ist ein gravierender Unterschied. In Matthäus 19 wird eine Geschichte von Jesus berichtet. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Er aber sprach zu ihm, was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich von meiner Jugend an gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter. Es geht also um Nachfolge. Nachfolgen heißt auf Lateinisch consequi, als Hauptwort consequentia. Wir kennen alle dieses Fremdwort Konsequenz. Dietrich Bonhoeffer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Nachfolge, hat sich damit sehr auseinandergesetzt. Und dass Dietrich Bonhoeffer konsequent, also nachfolgend, gelebt hat, bis zum bitteren Ende, bis zu seiner Hinrichtung am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg, das ist offensichtlich. Konsequentes Christsein ist gemeint. Und nicht nur, wie wir so oft denken, die Frage nach den Konsequenzen aus dem Christsein. So ein Wortspiel. Es geht um konsequentes Christsein. Konsequentes Christsein verlangt uns nicht nur ab, Konsequenzen aus dem Glauben zu ziehen und dadurch, wie es so oft heißt, unsere Glaubwürdigkeit unter Beweis zu stellen, sondern konsequentes Christsein verlangt uns auch ab, konsequent im Glauben zu sein. Und von dieser Frage nach der Konsequenz im Glauben aus wird es dann freilich auch darum gehen, die Konsequenzen aus dem Glauben zu formulieren und zu leben. Für mich bedeutet dies, noch an der Unfallstelle mich von meinem heißgeliebten Motorrad zu trennen. Ich habe fast 20 Jahre gebraucht, bis ich wieder ein Motorrad besessen habe. Und das habe ich dann besessen und nicht mich. Es war für mich konsequentes Christsein, mich von dem Motorrad zu trennen und mich ganz auf die Nachfolge Jesu einzulassen. Die bohrende Frage aus dem Liedtext von Silbermond bekam für mich dadurch eine Antwort. Ich wusste, für wen ich mich in den Sturm stelle, für wen ich durchs Feuer gehe, für wen ich alles riskieren würde hier. Wofür bist du hier? Sag, was ist dein größtes Glück? Wie weit würdest du gehen, damit es hält? Ans Ende der Welt? Für wen würdest du durchs Feuer gehen? Für wen würdest du alles hier riskieren? Ich habe damals für mich die Antwort gefunden. Für Jesus bin ich hier. Für ihn würde ich durchs Feuer gehen und alles riskieren. Was ist Jesus dir wert? Welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Schlägt dein Herz für Menschen, die ohne Gott durchs Leben gehen? Wie weit bist du bereit zu gehen? Dahin, wo Menschen Jesus noch nicht kennen? Vielleicht bis ans Ende der Welt? Japan ist nicht ganz am Ende, aber für uns schon gefühlt weit weg. Dahin, wo Menschen Jesus noch nicht kennen oder keinerlei Hoffnung auf ein besseres Leben haben? Oder vielleicht nur zu der Flüchtlingsfamilie in deiner Nachbarschaft? Raus aus deiner Wohlfühlkultur, in ein anderes Land vielleicht, in eine völlig andere, fremde Kultur. Jesus war so drauf, er war so unterwegs. Er hat die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen, um uns auf die Erde zu kommen, um ein Mensch zu werden wie wir. Er hat sein Leben am Kreuz für deine und meine Rettung gegeben. Wie weit würdest du gehen? Was bist du bereit, mit deinem Leben zu machen? Vielleicht hat jemand von euch schon mal das Lebensbild von Jim Elliot, von dem ich vorher schon mal ein Zitat gebracht habe, gelesen. Es heißt, im Schatten des Allmächtigen. Dieser amerikanische Missionar war bereit, Jesus sein ganzes Leben zur Verfügung zu stellen. Er hat mal in sein Tagebuch geschrieben, ich will kein langes Leben, sondern ein erfülltes. Und er stellte sein Leben Jesus zur Verfügung, um einem Indianervolk aus dem Urwald Äquators die frohe Botschaft von Jesus zu bringen. Und bereits beim zweiten Kontakt mit dem kriegerischen Volk wurden er und seine 4 Mitmissionare getötet. 5 Missionare auf einen Schlag tot, ohne dass sie den Menschen aber auch nur ein Wort von Jesus erzählt hätten. Reine Verschwendung von motivierten Menschenleben, würden wir sagen. Doch Gott rechnet anders. Aufgrund gerade dieses Ereignisses, dass zufällig ein Amateurfunker in Grönland mitgehört hat, weil die Piloten, die funken ja immer untereinander, wurde dieses Ereignis ganz schnell um die Welt getragen. Und Tausende von jungen Menschen ließen sich in den vollzeitlichen Missionsdienst rufen. Viele Missionsgesellschaften, die sich besonders auf ethnische Minderheiten fokussierten, entstanden kurz darauf. Die Ehefrauen der ermordeten Missionare kehrten später zu diesem Volk zurück, um die Arbeit ihrer Männer fortzusetzen. Die Frauen vergaben den Mördern ihre Männer. 5 Missionare, ja, wurden brutal ermordet. Ihr Tod löste auf der einen Seite Trauer, Bestürzung aus, aber auf der anderen Seite eine enorme Missionsbewegung im letzten Jahrhundert hin zu den unerreichten Völkern, zu denen, die Jesus noch nicht kennen. Und Jim Elliot schrieb an anderer Stelle in seinem Tagebuch: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Was meint er damit? Schon als junger Mann hatte er erkannt, dass keiner sein Leben in den eigenen Händen hält. Unser Leben ist ständig bedroht und letztlich der Vergänglichkeit unterworfen. Wir können es nicht festhalten, wir haben es nicht selber im Griff. Und wenn wir es schon nicht festhalten können, dann sollten wir bereit sein, unser Leben so einzusetzen, dass es aus Gottes Sicht einen Sinn ergibt. Eben, um zu gewinnen, was wir nicht mehr verlieren können. Den unvergänglichen Schatz des ewigen Lebens. Für immer bei Gott sein zu dürfen, diese Gewissheit, die kann uns niemand rauben. Wofür schlägt dein Herz? Ich wünsche es dir, dass du nicht bei der bohrenden Frage des Silbermondliedes stehen bleiben musst. Wofür bist du hier? Sondern vielleicht mit einem anderen Lied einstimmen kannst, von der Gruppe Ararat, die ein Lied zur Ehre Gottes singt. Du bist mir so fern, du bist mir so nah, du scheinst mir so fremd, vertraut wunderbar. Du bist schon seit Zeiten alles für mich, mein Herz schlägt für dich. Mein Herz schlägt für dich. Ich hab dich gefunden und suche dich noch. Ich spür dich bei mir, vermisse dich doch. Mein Lächeln singt flehend, vergiss eines nicht. Mein Herz schlägt für dich. Mein Herz schlägt für dich. Amen.
Wofür schlägt dein Herz? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon eine Antwort darauf gefunden habt. Ich denke, wenn ihr eine Antwort habt, dann wird es auch helfen bei der Antwort auf die Frage, wer macht dein Leben zum Abenteuer? Gott oder du? Wenn ein Herz für Jesus schlägt, wenn du sein Nachfolger bist, das heißt, ihn vorausgehen lässt und du ihm nachfolgst, wenn er die Richtung bestimmen darf, dann macht er dein Leben zum Abenteuer. Wenn dein Herz hauptsächlich für andere Dinge schlägt, dann lautet die Antwort wohl eher, dass du derjenige bist, der dein Leben zum Abenteuer machen möchte, der es interessant machen möchte, der die Kontrolle behalten möchte. Doch wer von euch möchte überhaupt Abenteuer? Sollten wir uns vielleicht darüber unterhalten, was wir überhaupt unter dem Wort Abenteuer verstehen? Als Abenteuer wird laut Wikipedia in unseren Tagen eine risikoreiche Unternehmung oder ein Erlebnis bezeichnet, das sich stark vom Alltag unterscheidet. Und vielleicht ist es für manche unter uns etwas, das so einen gewissen Kick gibt. Nun, dafür können sich die meisten von uns erwärmen, den Alltag verlassen, raus aus dem Normalen, irgendetwas anderes zu tun. Doch für manche soll es recht wenig kosten. Und damit meine ich nicht den Preis in Euro. Ich denke, wir sind schnell bereit, einiges an Geld für ein kurzes Abenteuer auszugeben, für eine geniale Reise, für irgendwas ganz Besonderes. Aber ich meine eher den Preis, den es zu bezahlen gibt, wenn man sein gewohntes Umfeld verlässt. Wenn eine Familie in ein anderes Land geht, wenn die Großeltern ihre Enkel vermissen, wenn man das soziale Umfeld, das man über Jahre aufgebaut hat, verlässt, wenn man vielleicht sogar in eine Gegend geht, wo es gar kein Telefon oder Internet gibt und auf einmal ist es fast so still wie in der Arktis. Man leidet unter Entzug, weil man das ständige Kontakt haben mit vielen, vielen Freunden so sehr vermisst. Vielleicht ist es einfach so, dass wir nur Abenteuer lieben, wo wir das Wagnis kalkulieren können, wo wir berechnen können, wo kaum ein Risiko dabei ist, wo wir selber die Kontrolle behalten. Und vielleicht sind darum einige von uns auch bereit, nur sich auf fiktive Abenteuer einzulassen. Dass sie zum Beispiel abtauchen in einem Kinofilm oder in einem Computergame, ihre eigene Welt kreieren, zusammenbasteln, zusammenbauen und dass Kämpfe stattfinden mit fiktiven Personen. Wenn die Meldung kommt, du bist gestorben, du bist tot, dann klickt man einfach auf Neustart. Und da bin ich eigentlich schon bei einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Das Abenteuer, das Gott in unser Leben legen will, ist niemals Flucht aus der realen Welt. Ist niemals Flucht aus dem wirklichen Leben, aus unserem Alltag. Es ist ein globaler Rettungsauftrag. Und wenn wir euch heute hier motivieren wollen, herauszufinden, wofür euer Herz schlägt und wer das Sagen in eurem Leben hat, dann darum, weil Jesus selbst mit einem Rettungsauftrag auf diese Welt kam, weil er unsere Schuld getragen hat und sein Leben gegeben hat, damit wir leben, weil er Versöhnung mit Gott ermöglicht hat, weil er den Tod bezwungen hat und weil er auferstanden ist. Und er möchte, dass wir als seine Nachfolger, dass wir Christen diese frohe Botschaft weitergeben, wirklich auf der ganzen Welt. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir die Welt nicht retten können, dass wir sie nicht großartig verändern können. Aber wir können von dem zeugen, der unser Leben verändert hat. Und wir können den bezeugen, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde, Jesus Christus. Und wie es der Achim bereits vorher erwähnt hat, ist doch oft dieses Problem, dass wir Christen als Nachfolger Jesu zwar dankbar sind für unsere eigene Errettung, dass wir aber diese Dankbarkeit nicht dadurch zeigen, dieses frohe Ereignis und diese frohe Botschaft weiterzugeben, sondern dass wir eher egoistische Sammler sind, auch in Bezug auf die frohe Botschaft. Achim hat vorher erwähnt, dass wir Schätze sammeln, dass wir Geld, teure Autos, vielleicht Mobiltelefone und in letzter Zeit denke ich oft, dass viele sogar Abschlüsse sammeln. Bachelor, Mastertitel, noch einen, was mache ich jetzt noch? Wir sind große Sammler geworden und manches, was wir sammeln, bremst uns aus, engt uns ein, bindet uns an. Und ich habe es kurz erwähnt, wir sammeln sogar unheimlich viel geistliches Wissen, biblische Wahrheiten. Wir hören Gutes auf der Jumiko. Wir hören Wertvolles auf einer Pfingst-Jugendkonferenz. Wir nehmen wertvolle Erkenntnisse aus einer christlichen Freizeit mit. Und im Folgejahr sind wir wieder dabei und hören wieder Wertvolles. Aber es hat sich kaum etwas in unserem Leben geändert. Und ich möchte euch fragen, was sammelst du? Was hältst du zurück? An was klammerst du dich krampfhaft? Und wo wäre es vielleicht gerade heute an der Zeit, anzufangen, abzugeben, loszulassen, zu teilen und damit Schätze im Himmel zu sammeln, die nicht verloren gehen? Die Frage, an was unser Herz hängt, ist immer wieder präsent. Sie lässt sich nicht nur mit kurzen Worten beantworten. Wir müssen sie durch unsere Entscheidungen und unser Handeln wirklich täglich beantworten. Und da nehme ich mich nicht aus. Es ist nicht etwas, was man ein für alle Mal erledigt und es immer so bleibt, sondern wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, woran hängt unser Herz? Als meine Frau Anni und ich uns befreundet haben, da war uns unabhängig voneinander wichtig, dass wir den anderen fragen, ob er bereit ist, auch in einem anderen Land Jesus zu dienen. Das war uns wertvoll. Da wollten wir keinen Kompromiss eingehen. Und wir konnten das beim zweiten Gespräch klären. Und es hat mich unheimlich glücklich gemacht, dass wir beide das gleiche Ziel hatten, dass wir beide in die gleiche Richtung gehen wollen, dass unser Herz für die gleiche Sache schlägt. Und es hat sich wirklich als ein unheimlich großer Schatz erwiesen. Aber was wäre gewesen, wenn einer von uns Nein gesagt hätte? Wie weit wären wir gegangen? Als wir verheiratet waren, beide Geld verdient haben, in einer kleinen Dreizimmerwohnung gewohnt haben, beide immer noch den Wunsch zu gehen, wo Jesus uns hinruft, da wurde das Leben irgendwie auch bequem. Wir hatten uns bei aller Bereitschaft auch gut eingerichtet. Und vielleicht hast du dich auch sehr gut eingerichtet, gesettelt. Wir warteten auf eine klare Berufung und die schien nicht zu kommen. Stattdessen kamen Gedanken als Schwabe an ein eigenes Haus, das wir aber zu der Zeit wirklich nur mit unheimlich hohen Schulden hätten kaufen können. Schulden hätten damals für uns bedeutet, uns festnageln zu lassen, uns zu binden, nicht mehr bereit zu sein, dahin zu gehen, wo Gott uns haben möchte. Aber es war eine Frage der Ehre als Schwabe. Und ich bin Gott bis heute so dafür dankbar, dass wir beide uns darauf einigen konnten, dass wir flexibel bleiben wollten, dass wir bereit bleiben wollten, dass Gott uns ruft. Dann kam das Gleiche, was Achim vorher erwähnt hat mit dem Motorrad. Wir dachten, jetzt haben wir Geld, jetzt kaufen wir uns zwei Motorräder. Klasse, einfach nur so zum Spaß. Es war kein Bedarf da. Zur gleichen Zeit hatten wir uns darum bemüht, was eine Bibelschule, eine Ausbildung an der Bibelschule kosten würde. Und es war ungefähr der gleiche Preis. Wofür schlägt jetzt dein Herz? Für was gehst du? Und für was haben wir uns entschieden? Für viele von euch ist die Antwort klar. Und ja, wir haben uns dafür entschieden, diese Bibelschule zu besuchen und unser Geld dafür zu investieren. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung, Entscheidungen zu treffen. Es ist immer wieder eine Versuchung, eine Anfrage, die um die Ecke kommt. Und die Frage ist dann, wie gehen wir damit um, mit diesen Prüfungen? Steinen? Wie beantworten wir die Frage, wofür unser Herz schlägt? Ich weiß nicht, an welchem Prüfstein du heute stehst. Mach keinen faulen Kompromiss. Prüfe ehrlich vor und mit Gott, in welche Richtung es gehen soll. Und außer diesen Prüfsteinen gibt es natürlich die Abenteuer, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Reale Abenteuer, reales Erleben mit Jesus. Aber was mir dabei wichtig ist, diese reale Abenteuer mit Jesus, die sind wirklich ganz oft Erlebnisse, wo wir nicht die Kontrolle haben, die nicht kalkulierbar sind. Wir können nicht ganz ohne Risiko, ganz das letzte Detail geplant haben. Wir können nicht alles absichern, das denken wir, weil wir so groß geworden sind, für alles eine Versicherung, alles abgesichert, alles berechnend, kalkulierend. Aber mit Jesus ist es nicht so. Er überrascht uns immer wieder. Wenn wir am Ende sind, dann ist er noch lang nicht am Ende. Wenn unsere Berechnung im Negativ rauskommt, dann kann er immer noch viel, viel mehr tun. Und auch das haben wir erlebt, als wir uns aufgemacht haben, meine Frau und ich, in den Kongo, damals mit Christliche Fachkräfte International, freudig, aufgeregt, erwartungsvoll in ein riesiges Land zu gehen, das bis kurz vorher noch Zaire geheißen hat. Und wir haben uns wirklich gefreut, dass wir unsere Berufe einbringen können. Meine Frau als Hebamme, ich als Bauingenieur. Und wir sind richtig freudig begrüßt worden. Und es ging los. Wir wussten, jetzt sind wir an dem Platz unserer Bestimmung. Jetzt sind wir da, wo Gott uns haben möchte. Nach monatelangen Vorbereitungen, nach dem Leben aus dem Koffer, Koffer auspacken, Schränke einräumen, ankommen, loslegen. Das war wirklich eine große Sache. Doch was war das? Wir knüpften Kontakte, wir übten die Sprache, wir gingen erste Schritte in unserem Arbeitsbereich und plötzlich brach eine neue Rebellion im Kongo los. Die Lage wurde wirklich sehr schnell ernst und viele Missionare aus der Umgebung kamen zu uns ins Dorf, weil wir die einzige Landepiste hatten, die noch offen war. Und schnell war die Rede einfach von Evakuierung. Was bedeutet, wegzugehen? Und wir waren doch so sicher, dass wir am richtigen Platz sind, dass wir da sind, wo Gott uns haben möchte. Diese Tage waren wirklich sehr dramatisch für uns. Nach tagelangem Hin und Her wurden wir von zwei Flugzeugen evakuiert. Und seit dieser Zeit steht neben dem Vers in 2. Korinther 1, Vers 9 das Datum dieser Evakuierung, der 16.08.1998. Und in diesem Vers steht, ihr könnt gerne auch den Kontext lesen, aber in diesem speziellen Vers, da steht, wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Und ich weiß nicht, ob ihr da ein Stück weit mitfühlen könnt, was das bedeutet, da rausgerissen zu werden, wo man denkt, dass der Platz ist, an den Gott einen gestellt hat. Und ich möchte nicht mit dieser Schilderung den Eindruck erwecken, dass man nur in einem fremden Land in Situationen kommt, bei denen man nichts mehr im Griff hat und in denen man ganz von Gott abhängig ist. Abenteuer und Herausforderungen gibt es auch bei uns hier in Deutschland. Abenteuer und Herausforderungen gibt es überall auf dieser Welt. Und ich möchte euch einfach sagen, auch hier sitze ich manchmal in Stuttgart an meinem Schreibtisch und ich kann nur noch beten. Ich habe gewisse Situationen nicht in der Hand. Aber genau das ist es doch, was unser Vorteil ist als Kinder Gottes, dass wir einen Vater haben, der den Überblick hat, der die Kontrolle hat, der über allem steht, der uns durchtragen möchte und der uns auch lehren möchte, ihm zu vertrauen. Lasst uns seine Nachfolger sein, Jesu Nachfolger, ihm vertrauen und ihn lieb haben. Und dass es zum Ausdruck kommt, wirklich an jedem neuen Tag. Und ich möchte euch zum Abschluss für diesen Tag zwei Hausaufgaben mitgeben. Das eine, was mir wichtig ist, schreibt euch auf, was euch an diesem Tag wichtig wurde. Manche von euch hat sich vielleicht Notizen gemacht, manche haben überhaupt nichts gemacht. Aber ich bitte euch, schreibt euch auf, spätestens am Ende des Tages, was euch wichtig wurde. Und dann schaut mal in einer Woche, in einem Monat, in 3 Monaten wieder an, was ihr aufgeschrieben habt und schaut, ob ihr weitergekommen seid. Und manche, denen ist diese Sache mit dem Aufschreiben nicht so ganz ihr Ding. Dann sucht ihr jemand, das wäre meine zweite Hausaufgabe, sucht ihr jemand und sprich mit ihm, was dir heute wichtig geworden ist. Und gib dieser Person das Recht nachzufragen, was denn aus deinen Erkenntnissen geworden ist. Aber ich bitte dich, lass die Dinge nicht einfach so ihren Lauf nehmen. Geh nicht einfach weg und komm im nächsten Jahr wieder und es hat sich nichts getan. Ich bitte euch wirklich von Herzen, wenn ihr angesprochen seid an diesem Tag, geht der Sache nach, setzt es in die Praxis um. Ich möchte noch gemeinsam mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns durch Jesus Christus wahres Leben schenken möchtest. Ich danke dir, dass du unser Herz kennst und was wir uns so sehnlich wünschen. Vergib uns, wo unser Herz für alles Mögliche, aber nicht für dich schlägt. Und hilf uns dabei, mit dir und für dich zu leben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du selber durch deinen Geist in uns wirkst. Und ich danke dir, dass du uns so geliebt hast, dass du uns gesucht und gefunden hast. Danke, dass wir uns nicht selbst abmühen müssen, sondern dass du uns bei diesem Leben in der Gemeinschaft mit dir helfen möchtest. Und da, wo wir in Zweifel, in Nöten, in Trauer oder vor wichtigen Entscheidungen oder auch mitten in Fragen des Alltags stehen, da schenke du selbst Gewissheit, Hoffnung, Trost, Wegweisungen und Antworten. Und ich danke dir einfach, dass wir nicht alleine aus diesem Saal gehen, dass wir nicht alleine in unseren Alltag zurückgehen, sondern dass du mitgehst. Amen.